Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Wenn man die Wahl hat – Aufklärung über Demokratie«. Da wir aufklärerisch unterwegs sind, kläre ich Sie kurz auf, wer hier vor Ihnen steht heute Abend. Zuerst einmal nur ich. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie solche Vortragsreihen im Studium Generale. Jetzt kommt der unvermeidliche Werbeblock, falls ich noch nicht alle von Ihnen erreicht haben sollte. In diesen hübschen Faltkärtchen finden Sie nicht nur die Informationen, was wir in diesem Semester so machen, sondern auch Hinweise auf eine Internetseite. Auf der finden Sie über 200 Tonaufnahmen von Vorträgen der vorhergegangenen Reihen. Wir sind nämlich mittlerweile in der 23. Folge. Da ist also schon eine Menge passiert. Und wenn Sie sich interessieren für all die tollen Themen und Vorträge, die wir bisher so hatten, dann gucken Sie mal ins Internet und seinen großen Mund. Einer der Gäste, der hier regelmäßig war, ist Professor Dr. Ernst-Peter Fischer. Wir haben uns gerade unterhalten. Womöglich hat er mindestens das dreckige Dutzend voll an Vorträgen und Auftritten hier in der Aula. Womöglich ist es auch schon mehr. Und immer wenn ich ihn vorstelle, dann muss ich immer aufpassen, dass ich es nicht falsch rum sage. Herr Fischer hat natürlich studiert, nämlich er hat Physik studiert und er hat Biologie studiert und er hat in Physik sein Diplom gemacht und in Biologie hat er promoviert und als Wissenschaftshistoriker hat er sich habilitiert. Und jetzt habe ich, glaube ich, die erste Fehlerhürde schon genommen. Jetzt kommt noch die zweite, nämlich immer, wenn ich sagen möchte, wie viele Bücher Herr Fischer geschrieben hat und ich jetzt sagen würde, es sind 60, dann ruft er dazwischen, nein, schon 70. Noch nicht? 64. Nun gut, also der Mann schreibt Bücher wie andere Postkarten. Das ist wirklich enorm. Und ich glaube, dass das noch enormere, falls man enorm den steigern kann, weiß ich jetzt ad hoc nicht, ist, dass zumindest die wenigen, ich gebe es zu, nicht alle 64, die ich kenne, sind durchaus lesenswert und eine Empfehlung. Womöglich lassen Sie sich an diesem Abend dann auch anregen. Heute Abend wird Herr Fischer über ein Thema sprechen, das einem Wissenschaftshistoriker vielleicht nicht zuerst auf der Seele brennt, aber doch durchaus im Rahmen seines Fachgebietes zu beheimaten ist. Was hat denn die Wissenschaft mit Demokratie zu tun? Gibt es da Bezüge? Ich denke mal, wir werden uns aufklären lassen. Hinterher haben Sie dann die Möglichkeit, mit Herrn Fischer ins Gespräch zu kommen. Ich werde das moderieren, aber jetzt erstmal wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Ernst-Peter Fischer.
Vielen Dank, Herr Friedrich, für die wunderbare Einführung und die Einladung und vielen Dank für Ihr Interesse. Bevor ich anfange, möchte ich aber einen besonderen Dank an Volker Friedrich aussprechen. Also hat er vom dreckigen Dutzend gesprochen, ist es wahrscheinlich mehr. Ich habe mir mal so ein paar Themen nochmal angeschaut, über die ich gesprochen habe. Ich habe mein Leben nicht gedacht, dass ich darüber Vorträge halten würde. Aber Sie haben immer so eine Verlockung und dann sage ich, nein, da weiß ich zu nichts. Und dann rufen Sie an und sagen, auch denken Sie doch mal drüber nach. Und dann plötzlich weiß ich wieder was dazu oder beziehungsweise ich tue so, als ob ich was dazu weiß. Also jetzt geht es um Aufklärung über Demokratie. Also ich sollte Ihnen sagen, dass ich nicht viel von der Aufklärung halte. Ich bin mehr für die Romantik. Und bei der Demokratie kenne ich mich nicht aus. Bei uns zu Hause, ich kenne Demokratie, meine Frau hat das Sagen. Aber das ist ja der Witz, den Sie vielleicht kennen von Willy Brandt, dem berühmten Demokraten. Willy Brandt hat mal gesagt, man kann in einer Familie nicht darüber abstimmen, wer der Vater ist. Also die Demokratie hat ihre Grenzen, Klaus. Also egal, wenn du noch so böse guckst. Also das musste ich im Hinterkopf behalten. Aber trotzdem ist natürlich etwas Spannendes, wie eine Gesellschaft demokratisch organisiert ist und dann mit der Wissenschaft umgeht. Um die Kernthese, die ich aber gar nicht im Text im Vortrag nochmal ausführe, wenigstens zu behaupten, ist, ich lade Sie hier ein, in den Elfenbeinturm zu kommen. Bei Elfenbeinturm denken viele von Ihnen vielleicht an etwas Negatives. So, die Wissenschaftler verstecken sich im Elfenbeinturm. Das ist der größte Irrtum, den das Feuilleton verbreitet. Glauben Sie davon kein Wort. Der Elfenbeinturm ist das Wichtigste, was die Wissenschaft kennt. Und nur Demokratien haben Elfenbeintürme. Alle anderen haben Zuchtanstalten und da kommt nichts mehr raus. Die großen Leistungen der Wissenschaft sind in Elfenbeintürmen stattgefunden. Und ich gebe Ihnen jetzt 5 Beispiele, damit Sie sich die merken. Das erste große Beispiel, das Sie alle noch aus der Schule kennen, ist Gregor Mendel. Der hat in einem Klostergarten gearbeitet. Das ist ein Elfenbeinturm, da können Sie sagen, was Sie wollen. Und der hat die ganz alleine für sich gemacht. Das zweite große Beispiel ist Charles Darwin, ungefähr dieselbe Zeit, 19. Jahrhundert. Der saß ganz allein in seinem Landhaus in Down. Der hat mit niemandem gesprochen, der hatte auch überhaupt keinen besonderen Ehrgeiz, der braucht auch kein Geld zu verdienen, so wenig wie Mendel. Und er hat aber dafür die Evolutionstheorie aufgebaut. Nun sagen Sie mir nur ja nicht, das wäre nicht wichtig. Also die Genetik, von der Sie heute alle staunen, vor der Sie staunen stehen, und die Evolution, mit der Sie die Welt verstehen, sind in Elfenbeintürmen zustande gekommen. Nirgendwo anders. Wenn Sie den Auftrag gegeben hätten an die britische Akademie der Wissenschaft, das rauszukriegen, die wären heute noch beschäftigt damit. Das dritte Beispiel, was ich gerne vorstelle, ist die Entdeckung der Quantenmechanik. Die ist einem Mann namens Werner Heisenberg gelungen, als er auf seinem Elfenbeinturm auf Helgoland war. Der war in einer Pension auf Helgoland und war 2 Wochen ganz alleine. Und er hat nichts anderes gemacht, als spazieren zu gehen, auf das Meer zu gucken, den westöstlichen Livern von Goethe auswendig zu lernen und die Quantenmechanik zu erfinden. Und ohne die Quantenmechanik hätten sie ihre Handys nicht. Ohne die Quantenmechanik könnten sie die Dinger wegschmeißen. Also können sie gar nicht anfassen. Hätten ein Stück Plastik in der Hand. Die Quantenmechanik ist das ökonomisch wichtigste Erkenntnis. 30% der Weltwirtschaft wird mit Produkten gemacht, die durch die Quantenmechanik überhaupt möglich geworden sind. Und diese Quantenmechanik ist gefunden worden in einem Elfenbeinturm auf Helgoland. Also besser gesagt in einer Pension. Aber der war ganz alleine. Und ich war gerade eine Woche in Arosa zum Skilaufen, Frechheit. Und da gab es eine Ausstellung im Heimatmuseum von Arosa. Denn nachdem Werner Heisenberg 1925 die Quantenmechanik erfunden hat, hat sich ein Wiener Physiker namens Erwin Schrödinger so darüber geärgert, dass was der Heisenberg da gemacht hat, dass er was gegen machen wollte. Und das hat er gemacht in Arosa beim Skilaufen, ganz allein in einer Villa Frisia. Auch ein Elfenbeinturm. Also in Arosa steht ein Elfenbeinturm der Wissenschaft. Und der Schrödinger ist die wichtigste Gleichung überhaupt. Fragen Sie mal jeden Chemiker, ob er sein Leben ohne Schrödinger-Gleichung verbringen kann. Ich würde Ihnen sagen, gar nichts kann er ohne Schrödinger-Gleichung. Kann nach Hause gehen und so weiter. Und dann die nächste große Entdeckung in einem Elfenbeinturm, das ist natürlich unvermeidlich, das Name fällt, ist Albert Einstein. Ich meine jetzt nicht seine Entdeckungen von 1905, wenn er Relativitätstheorie gemacht hat, als Angestellter in der Patentamt. Ich würde das Patentamt in Bern nicht als Elfenbeinturm bezeichnen. Das ist irgendwas anderes, aber kein Elfenbeinturm. Aber danach, in den 30er Jahren, war Albert Einstein Gast in dem Institut für Advanced Studies in Princeton, auf das wir noch zu sprechen kommen. Und da hat er ganz alleine gesessen und mit 2 anderen Leuten das entdeckt, was man heute EPR-Korrelationen nennt. Das müssen Sie nicht unbedingt im Detail verstehen, aber dabei kommt heraus, dass die Welt verschränkt ist. Das heißt, die Welt, in der Sie leben, hat gar keine Teile. Sie ist nur ein Ganzes. Die Teile kommen nur dadurch zustande, dass sie sich die Illusion geben, indem sie Wörter dafür haben. Die Welt ist ein Ganzes, das gar keine Teile hat, und das hat Einstein in einem Elfenbeinturm in Princeton entdeckt. Und falls Sie das nicht wissen, schlage ich Ihnen vor, lesen Sie meine Bücher. Das ist genau da drin beschrieben. Und dann der letzte Elfenbeinturm als Beispiel ist der Physiker John Bell, der ein Experiment ersonnen hat, um die Einstein-Korrelation und die Verschränkung, die dazu gehört, zu beweisen. Der hat eine Bell'sche Ungleichung aufgestellt und der hat am CERN gearbeitet. Nun gebe ich zu, CERN ist nicht unbedingt als Elfenbeinturm zu bezeichnen, aber die hatten da einen Turm für Theoretiker, über den keiner, der brauchte keine Rechenschaft abzulegen, der brauchte nur da zu sitzen und konnte nachdenken, aus dem Fenster gucken auf den Genfer See und sich ganz alleine Gedanken machen. Und dann ist er da rausgekommen in einer Bell'schen Ungleichung, die ungeheure Konsequenzen für das philosophische Weltbild hat, wenn die Philosophen es zur Kenntnis nehmen würden. Alles Elfenbeintürme, von Mendel bis Bell, und ohne diese Elfenbeintürme nichts. Und alle diese Elfenbeintürme sind in Demokratien gestanden. Es ist keiner davon in China, keiner in Russland, keiner in Uganda. Und denken Sie mal darum, das ist die Verbindung Demokratie und Wissenschaft, Elfenbeintürme. Und ich werde dann noch mehr dazu sagen. Ich befürchte, dass sie alle das Gefühl haben, dass Elfenbeintürme was Negatives sind. Sozusagen der Wissenschaftler zieht sich da zurück, kassiert nur ab und sagt, hilft dann nicht weiter. Aber das Gegenteil ist der Fall, wie ich Ihnen hoffe, noch klar machen zu können. Was ich gerne verstehen möchte, wo Sie mir helfen müssen, ist, wann diese Stimmung umgeschlagen ist. Ich werde Ihnen gleich erklären, wann der Elfenbeinturm erfunden worden ist, dass er positiv gemeint ist und warum er heute negativ ist, würde ich gerne verstehen. Herr Friedrich, ich weiß es nicht. Ich verberge es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe es auch nirgendwo gefunden, wo der Umschlagpunkt zustande gekommen ist, aber da können wir vielleicht noch drüber sprechen. Jetzt habe ich noch eine Vorbemerkung. Die gehört natürlich zum Vortrag, aber eigentlich ist das kein systematischer Begriff. Ich liebe Vorbemerkungen, weil ich dann auch meine eigene Unsicherheit mit dem Thema beherrsche. Also es geht ja darum, wer die Wahl hat oder wenn man die Wahl hat. Und eine große Demokratie hatte ja vor kurzem die Wahl. Und die haben einen Mann gewählt, wo man immer noch nicht geneigt ist, die beiden Wörter Präsident und den Eigennamen dieses Mannes zusammenzuführen. Das klingt irgendwie komisch. Also Präsident Obama haben wir doch verstanden, Präsident Kennedy auch, Präsident Nixon sogar noch, Präsident Reagan, aber Präsident Trump, das klingt so wie Trumpeltier. Oder? Aber jedenfalls, den gibt es. Und das, was der jetzt gemacht hat, das haben Sie vielleicht mitgekriegt, er hat einen ersten Budgetvorschlag gemacht. Und wie Sie vielleicht mitbekommen haben, kriegt das Militär 60 Milliarden Dollar mehr und alles andere weg. Bibliotheken, Kultur, Filmförderung, alles weg. Dafür wird das Militär aufgebaut. Und das hat die Alexander von Humboldt Stiftung in Panik versetzt. Die haben eine Tagung gemacht und über diese Tagung hat am 5. April die FAZ berichtet. Das Land der verunsicherten Forscher. Und da ist dann einer von der Berater für Forschung und Technologie des amerikanischen Außenministeriums aufgetreten und hat die Wissenschaftler beruhigt und hat gesagt, ich zitiere, Wissenschaft und Technologie sind Teil unserer amerikanischen Außenpolitik und Bestandteil der DNA des Außenministeriums. DNA des Außenministeriums? Das ist einfach dumms Gequatsche. Das ist noch nicht mal eine Metapher, das ist einfach Blödsinn. Und wenn der sagt, dass die Wissenschaft garantiert ist, den sollten sie feuern, den man sofort. Das Erste, was man tun müsste, ist, den zu feuern. Das wird Trump wahrscheinlich nicht machen. Weil er das versteht, der DNA des Außenministeriums, das ist doch klar. Also jedenfalls, aber in diesem Satz steckt etwas drin, was ich interessant finde, da werde ich auch gleich darauf eingehen. Also wenn es sozusagen garantiert ist, dass das amerikanische Außenministerium Forschung finanziert, weil es ja zu seiner DNA gehört, dann bedeutet das, dass wir keine Wahl haben bei der Wissenschaft. Das ist meine Grundthese. Wir haben keine Wahl bei der Wissenschaft. Wir können nicht sagen, wir kommen ohne Wissenschaft aus. Das hat mal jemand probiert, der hieß Adolf Hitler. Im Gespräch mit Max Planck hat er gesagt, die jüdischen Forscher sind weg, die Wissenschaft in Deutschland ist weg. Hat Hitler gesagt, ja, dann machen wir es eben ohne Wissenschaft. Das geht nicht. Also wir haben keine Wahl bei der Wissenschaft. Aber dann kommt doch was anderes. Also da hat nicht nur dieser Mann gesprochen, die DNA, sondern auch der Präsident der Humboldt-Gesellschaft, der Humboldt-Stiftung, der Chemiker Helmut Schwarz. Und er hat gesagt, er hat auf ein Buch hingewiesen. Und das wäre für ihn die Hoffnung. Dieses Buch heißt The Usefulness of Useless Knowledge. Geschrieben von einem Herrn Abraham Flexner. Und das ist so in den 1930er Jahren verfasst worden. Und das ist der Inbegriff des Elfenbeinturms. Weil das der Gründer des Institute for Advanced Studies in Princeton ist. Von dem wir alle leben. Ob Sie es glauben oder nicht, ob Sie es wollen oder nicht. Sie leben nicht davon, dass Metro irgendwo Läden baut oder dass Volkswagen sie betrügt, sondern sie leben davon, dass es ein Institut für Advanced Studies gegeben hat. Und der Abraham Flexner hat das gebaut, und zwar, weil die Useful Knowledge, also kommt nur, wenn Sie den Leuten sagen, macht mal useless Zeug, also spielt mal rum, spielt mal für euch. Da werde ich aber darauf eingehen, da will ich noch genauer zu kommen. Also, jetzt komme ich allmählich zu meinem Vortrag. Also wer die Wahl hat oder wenn man die Wahl hat, das war ja das Thema und ich hatte schon gesagt, ich glaube nicht, dass wir die Wahl haben bei der Wissenschaft. Wir haben als Menschen auch nicht die Wahl zu wissen oder nicht zu wissen. Diese Idee stammt von Aristoteles, also älter geht es fast gar nicht. Der hat ein Buch geschrieben, Metaphysik, das fängt mit dem Satz an, die Natur des Menschen ist, wissen zu wollen. Also das ist sozusagen, alle Menschen wollen von Natur aus etwas wissen. Er begründet das ausführlich, indem er sagt, wir haben Freude an der Wahrnehmung der Dinge, an der Wahrnehmung der Wolken, an der Wahrnehmung der Blüten, an der Wahrnehmung des Wassers, an der Wahrnehmung anderer Menschen. Und wenn wir sozusagen dieses ästhetische Genießen der Welt haben, haben wir das Bedürfnis, mehr darüber zu wissen. Und das ist grundlegend richtig und wahr. Das können Sie daran erkennen, dass dieser Satz von Aristoteles das ganze Mittelalter durchlebt hat und selbst Thomas von Aquin der Meinung war, dass Aristoteles recht hat. Es gibt sozusagen, zur Natur des Menschen gehört es, wissen zu wollen. Das Problem mit der christlichen abendländischen Kultur besteht nur darin, dass sie das Gefühl hatten, man müsste mit dem Wissen irgendwo aufhören. Und der Mann, der das gesagt hat, am ersten war Augustinus, der dann Curiositas-Verbot, irgendwie, wie man das nennen will, eingeführt, der hat gesagt, man müsste ja nicht alles wissen. Man müsste ja nur so viel wissen, wie man für sein Seelenheil braucht, was immer das heißt. Er hatte ja auch genug zu essen, in dem Stift, wo er gelebt hat. Also braucht man nicht. Und die haben immer gesagt, man muss bestimmte Sachen hat Gott so gemacht, dass man die nicht wissen kann. Man sollte mit dem Wissen das nicht übertreiben. Und da gibt es so ein grundlegendes Curiositas-Verbot oder Einschränkung, also Neugierde-Verbot. Und das hat dann aber spätestens auf der Reichenau jemand verworfen. Das war Hermann der Lahme. Hermann der Lahme hat gesagt, so ein Blödsinn, ich lasse mir doch nicht verbieten, die Zeit zu messen. Also wenn ich Ostern rauskriegen will, dann kann ich nicht sagen, das machen wir mal zufällig, sondern dann muss ich genau ein Messverfahren machen. Ich muss wissen, wann Ostern ist und ich muss wissen, wann die Mönche beten müssen. Ich muss das wissen. Und danach hat Albertus Magnus in Lauingen sowas Ähnliches gemacht. Er hat sogar auch explizit gesagt, der Albertus Magnus, der Augustinus-Satz können wir nicht gebrauchen, sondern wir müssen wissen, was auf der Rückseite der Welt ist. Wir müssen wissen, was in den Bergwerken ist. Wir müssen wissen, was auf der Erde der Fall ist. Und die haben dann angefangen, empirische Studien zu machen. Also das Curiositas-Verbot, die Neugierde-Verbot, das Wissen wollen, nicht zu halten und das Wissen wollen, taucht ganz normal auf. Und die beste Formulierung in der heutigen Welt, ist sozusagen aus dem 20. Jahrhundert, ist in dem Roman von Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften, da gibt es den schönen Satz, man kann nicht nicht wissen wollen. Versuchen Sie mal. Versuchen Sie mal, nicht zu wissen, wie Schalke 04 gegen Bayern München gespielt hat. Also um mal was Banales zu sagen. Oder versuchen Sie mal nicht zu wissen, was der Siedepunkt von Alkohol ist. Versuchen Sie das mal nicht zu wissen. Also wenn Sie wissen, dass man das wissen kann. Also Sie können nicht nicht wissen wollen. Unheimlich schöne Formulierung. Und der Musil ist dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Und den finde ich noch spannender. Das ist übrigens geklaut von Kierkegaard, aber wir sind ja jetzt hier nicht so philologisch korrekt. Er sagt, wir tun immer so, als ob wir Menschen hinter der Wahrheit her sind. Das ist ja gar nicht wahr, sondern die Wahrheit ist hinter uns her. Sie treibt uns voran. Da haben natürlich manche den Witzspruch draus gemacht, das Wissen ist hinter mir her, aber ich bin schneller. Aber trotzdem ist es klar, es ist wahrscheinlich die menschliche Bedingung, also die menschliche Kondition, dass die Wahrheit den Menschen vorantreibt, dass er auch damit zu tun hat, dass er sich damit abarbeitet. Und das ist dann im 19. Jahrhundert in vielen Sprüchen hat sich das niedergeschlagen. Am bekanntesten ist der Spruch von David Hilbert, dem Mathematiker aus Göttingen, steht auch auf seinem Grabstein, wir müssen wissen und wir werden wissen. Das ist die eigentliche Aufgabe des Menschen. Und also ohne das wird es nicht gehen. Und jetzt kommt eine persönliche Bemerkung von mir, was das Demokratische angeht. Seit wir Wissenschaft treiben, also spätestens seit dem frühen 17. Jahrhundert, wird die Geschichte unserer Gesellschaft, unserer Demokratien, bestimmt von dem, was wir wissen. Nicht von dem bestimmt, was Militärs machen. Das ist banal, oberflächlich. Das Wichtigste, die verstehen die Gegenwart nur, wenn Sie die Geschichte von Wissenschaft und Technik kennen. Und mein Problem ist, wenn wir also unsere Geschichte verstehen wollen, dann müssen wir wissen, wie die Wissenschaft zustande kommt, der wir unsere Existenz verdanken. Aber wer von Ihnen kann denn die Geschichte der Digitalisierung, der Atomphysik, der Gentechnik erklären? Können Sie gar nicht. Weil es auch gar keine Bücher dazu gibt. Ich bin heute nochmal extra durch alle Buchhandlungen gelaufen. Es gibt Geschichte des Deutschen Reiches, Geschichte von Friedrich Barbarossa, Geschichte von Luther, natürlich 120.000 Bücher. Aber die Geschichte, was wirklich, die Geschichte des Infinitesimalen, die ganze moderne Welt bestimmt, finden Sie nirgendwo. Die Geschichte der Gentechnik finden Sie nur höchstens als Pamphlet, als ablehnendes Pamphlet. Die Geschichte der Digitalisierung, die Geschichte der Information, haben Sie da irgendwas gelesen? Also ich habe ein Buch darüber geschrieben, aber es hat sich nicht so gut verkauft. Aber was ich jetzt der Punkt habe, wenn wir die Gegenwart verstehen wollen, historisch verstehen wollen, dann haben wir keine Wahl. Da können wir nicht mehr. Wir müssen die Geschichte der Wissenschaft verstehen. Und das macht aber keiner. Das ist ein Problem, über das wir vielleicht diskutieren können. Es müsste viel mehr sowas wie eine naturwissenschaftliche Bildung geben. Es müsste so eine Verpflichtung zum Studium Generale der Naturwissenschaften geben. Und es müssten die Medien viel mehr tun, um die Wissenschaft zu vermitteln. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass in den Talkshows jeder Affenkopf, der irgendwo eine Bombe hinschmeißt, stundenlang besprochen wird? Jeder Diktator, der irgendwo Giftgas einsetzt, tausendlang Talkshows. Aber haben Sie schon ein einziges Mal eine Talkshow zur Vergabe des Nobelpreises gesehen? Haben Sie schon ein einziges Mal eine Talkshow über die großartigen Aufnahmen des Hubble-Teleskops gesehen, die unser Weltall erweitern? Haben Sie schon ein einziges Mal eine Talkrunde gesehen, wo über die Dunkelmaterie gesprochen wird? Dass mal irgendjemand Ihnen erklärt, dass die Dunkelmaterie gar nicht dunkel ist, dann können Sie ja sehen. Die Dunkelmaterie ist durchsichtig, das ist das Verrückte. Ja, da wissen die davon gar nichts. Und das ist der Bildungsauftrag der Medien wird nicht erfüllt. Dadurch verstehen wir die Geschichte der Wissenschaft nicht und dadurch verstehen wir unsere Demokratie nicht. Aufklärung und Demokratie gibt nur, wenn wir die Geschichte der Wissenschaft kennen. Und die Geschichte der Wissenschaft, meine Behauptung, kennen wir nur, wenn wir wissen, wie sie in Elfenbeinturmen stattgefunden hat. Also was das andere noch, also ich kann das nochmal sagen, also was die Demokratie bedeutet für die Wissenschaft, dann heißt es natürlich, dass irgendwie mitbestimmt werden muss. Und da gibt es, ich bin ja kein Experte für demokratische und andere schwierige Fragen, dann erkundige ich mich bei den Poeten. Und da gibt es den Friedrich Dürrenmatt, ich kenne das Drama Physiker. Da sagt einer von den Physikern, was alle angeht, müssen alle lösen. Der Satz klingt gut, die klatschen das Publikum meist alle. Aber haben Sie mal genau hingehört? Was alle angeht, müssen alle lösen. Nicht können, dürfen, müssen. Sie haben eine Verpflichtung. Und da fehlt was. Was alle angeht, müssen alle verstehen, damit sie es lösen können. Verstehen Sie Digitalisierung? Verstehen Sie Demokratie? Verstehen Sie die neue Gentechnik, das Editieren? Verstehen Sie Kernphysik? Verstehen Sie diese ganzen Sachen? Also ich frage jetzt nicht ab. Ich verstehe es ja auch nicht. Verstehen Sie, wie der Straßenbahn anfährt? Verstehen Sie, wie der ICE abbremst? Verstehen Sie elektronische Dinge? Verstehen Sie überhaupt das Internet? Verstehen Sie Ihr Handy? Verstehen Sie den Halbleiter? Verstehen Sie das alles? Ja, dann können Sie aber nicht lösen. Nee, aber Sie müssen lösen, hat Dürrenmatt gesagt. Und wenn Sie demokratisch, wenn Sie das ernst nehmen, wenn Sie klatschen an der Stelle, dann müssen Sie das verstehen. Und das tun wir alle nicht. Also, ich wiederhole, was alle angeht, müssen alle lösen. Fangen Sie mal an. Sie müssen. Sie können nicht sagen, nein, will ich nicht. Sie müssen. Warten, lösen Sie doch mal. Also, um das zu tun, mache ich jetzt einen Vorschlag. Machen wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte der Wissenschaft, weil das ist auch das Einzige, was ich kann. Also wir müssen Wissenschaft verstehen, das ist meine Behauptung, und das ist gar nicht so schwer. Also Sie müssen nicht unbedingt die neuesten Gentechniken kennen oder die CRISPR-Cas9 Technologien oder irgendwelche raffinierten Chips, die dann 4 Millionen Transistoren zusammenpeppen, wobei Transistor kein Radio ist, sondern raffinierte Schaltung, die aufgrund der Heisenbergschen Quantenmechanik und der Schrödinger-Wellenfunktion überhaupt gefunden werden konnte. Also Wissenschaft hat eine Geschichte und die Geschichte fängt merkwürdigerweise, das hatte ich schon angedeutet, mit Einzelgängern an. Also da gab es so einen Mann wie Newton, da gab es so einen Mann wie Lavoisier, da gab es Darwin, das waren Einzelgänger, da gab es Wissenschaft als Institution nicht. Dann kam das 19. Jahrhundert. In diesem 19. Jahrhundert kam dann die Industrialisierung und plötzlich wurde Wissenschaft zum Beruf. Das hat dann Max Weber zu Beginn des 20. Jahrhunderts dargestellt. Plötzlich waren Wissenschaftler in der chemischen Industrie, in der pharmazeutischen Industrie, in der Elektroindustrie. Das war plötzlich alles da, konnte gemacht werden. Und dann hat die Gesellschaft sich dadurch nur gewandelt. Aber wenn Sie so zum Beispiel Bücher lesen über die Geschichte des 19. Jahrhunderts, da steht zwar eine ganze Menge drin über sowas, aber nicht, dass da wirklich dadurch eine ganz neue Art des Verständnisses von Natur und Welt zustande gekommen ist. Und dann das 20. Jahrhundert hat natürlich eine ganz andere neue Entwicklung. Also da werden dann Forschungsgemeinschaften organisiert, wobei die deutsche Forschungsgemeinschaft aus einer Notgemeinschaft hervorgegangen ist, aus Kriegszeiten, da wird eine Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft etabliert, die heute Max-Planck-Gesellschaft heißt, wobei ich immer gerne darauf hinweise, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts die entscheidende Idee zu der heute großen Max-Planck-Gesellschaft, also damaligen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, von einem Theologen stammt. Also damals haben die Theologen noch verstanden, was in der Welt passiert. Das war Adolf von Harnack. Und der war der Meinung, dass man unbedingt extra Institute brauchte, die neben den Universitäten als Spezialinstitute für die ökonomische Entwicklung des Landes sorgten. Und jetzt müssen wir also uns fragen, seitdem können wir das auch systematisch tun, wie gelingt Wissenschaft am besten? Denn offenbar brauchen wir Wissenschaft, wir leben von der Wissenschaft, wir leben auch zukünftig davon, egal was bestimmte Parteien dazu meinen, egal was die zu Europa oder Syrien oder sonst was sagen, wir brauchen immer einen wissenschaftlichen Untergrund. Aber die Frage ist, wie organisieren wir das am besten? Und meine These ist die, das möchte ich vorführen, durch Elfenbeintürme. Jetzt muss ich zunächst mal erläutern, wo das Wort herkommt. Der Begriff des Elfenbeinturms im modernen Sinne ist zum ersten Mal verwendet worden für Literatur, für Literaten. Also ich zitiere aus dem Brockhaus: Der Elfenbeinturm steht für die selbstgewählte Isolation eines Künstlers, der in seiner eigenen Welt nur seinem Werk lebt, ohne sich um Gesellschaft und Tagesprobleme zu kümmern. Also er soll gewissermaßen völlig unabhängig von dem äußeren Geschehen nur seinen inneren Bedürfnissen leben. Gestatten Sie mir einen kleinen Witz an dieser Stelle. Es gibt diesen französischen Cartoonisten Saint-Pé. Der hat einen Turm gemalt, da sitzt ein Schriftsteller. Der schreibt gerade, die Ungerechtigkeit der bösartigen Welt betrifft vor allen Dingen die Intellektuellen. Da klopft es an der Tür. Da kommt seine Frau rein und stellt ihm Kaffee und Croissant rein. Hier streicht er den Satz auf die Freundlichkeit der Welt, befördert das Schreiben. Also der Elfenbeinturm kann andere Bedeutung haben. Also das Wort Elfenbeinturm für das, was ein Schriftsteller, also ein Intellektueller tut, geht auf den französischen Literaturkritiker Charles Augustin Sainte-Beuve zurück. Und er meinte damit konkret das Werk eines Dichters, der heißt Alfred Comte de Vigny. Dieser Vigny hat Romane geschrieben, in denen Genies auftreten, die die Gesellschaft voranbringen, ohne in der Gesellschaft sich orientieren zu können. Und deshalb war die Idee, dass diese Genies, die die Gesellschaft braucht, um voranzukommen, gesondert abgepackt werden in Elfenbeintürmen. Da können sie ihrer Arbeit nachgehen. Und diese Idee der Elfenbeintürme ist meiner Ansicht nach fruchtbar. Ich möchte Ihnen das gleich an Beispielen erläutern. Bevor ich Beispiele erläutere, sollten Sie vielleicht auch den Hinweis bekommen, dass es dafür ein wirklich anderes historisches Vorbild noch gibt. Das andere historische Vorbild ist der Essayist Michel de Montaigne. Der hat sich um 1570 in einen Leseturm, wie er das genannt hat, zurückgezogen. Er hatte einen Landsitz und hat da angefangen, seine Essays zu schreiben. Sie wissen, dass die Essays bis heute berühmt sind, dass die Essays nach wie vor gelesen werden, in großen Auflagen. Und dass sie vom Tod handeln, von Philosophie handeln. Aber er redet eigentlich nur von einer einzigen Sache, nämlich von sich selbst. Das Buch fängt doch ungefähr so an, das Buch ist ein ehrliches Buch, Leser, du erfährst nur was von mir. Und hier kommt der entscheidende Punkt, warum man Elfenbeintürme braucht und warum sie funktionieren bis heute, obwohl wir das nicht anerkennen wollen. Ich glaube, denke, vermute, dass ein intellektueller Wissenschaftler, ein theoretisch arbeitender Mensch, der sich viele tiefe Gedanken macht, das nur dann tun kann, wenn er sich von der Welt entfernt. Er muss sozusagen, das Paradox besteht darin, indem er sich von der Welt entfernt, findet er zu der Welt, die ihn interessiert. Montaigne ist es sich er selbst. Er geht zurück aus der Welt, um über sich nachzudenken, und dabei dann zu sehen, wie er in der Welt eigentlich zurechtkommen kann. Das heißt, die eigentliche große Leistung der Genies besteht darin, sich von der Welt zu lösen, um in der abgelösten Form, also in einem Leseturm, in einem Elfenbeinturm, die eigentlichen Gedanken zu haben, die wir brauchen, um das, was sowieso passiert, dann zu verstehen. Und diese Elfenbeintürme hat es in der Geschichte der Wissenschaft gegeben, und zwar nur in Demokratien. Und ich möchte Ihnen drei Beispiele vorstellen. Das erste berühmte Beispiel ist das Niels Bohr-Institut in Kopenhagen. Niels Bohr hat etwa zur Zeit des Ersten Weltkriegs merkte er, dass sich die Atomphysik völlig neu organisierte. Er hatte 1913 ein Atommodell vorgeschlagen und es war klar, dass irgendwas ganz Besonderes passieren musste, um die Atome zu verstehen. Das Atommodell von Bohr selbst taugte nicht viel, aber es half den Leuten etwas zu verstehen über das Sein und Dasein und Veränderung von Atomen. Und Bohr hat gemerkt, dass er dafür eine eigene Institution brauchte. Und dann ist er zum Staat gegangen und hat den Bau eines eigenen Institutes für theoretische Physik beantragt. Das ist dann auch gebaut worden. Dummerweise fiel die Bauphase in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Und da war der dänische Staat pleite. Und da musste jemand anders eingreifen. Also falls Sie das noch nicht wissen, das Diels-Bohr-Institut, der erste große Elfenbeinturm der Wissenschaftsgeschichte, ist finanziert worden von einer Brauerei. Also wenn Sie demnächst ein Carlsberg-Bier trinken, können Sie das mit bestem Gewissen tun. Sie fördern die Elfenbeintürme, die Wissenschaft und damit das ganze Wohlbefinden der Menschheit. Also Bohr-Institut hat auch funktioniert von etwa 1917, 1918 bis 1932. Danach ist es auseinandergefallen. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass 1933 die ganze Welt etwas in Europa auseinandergefallen ist. Das brauche ich jetzt nicht zu erläutern. Aber bei den Physikern war auch so, dass die 1932 in Kopenhagen, und das finde ich jetzt wahrhaftig wunderbar, den 100. Geburtstag von Goethe gefeiert haben. Haben Sie schon mal erlebt, dass Dichter den 100. Geburtstag der Quantenmechanik feiern? Aber die Physiker haben den 100. Todestag von Goethe gefeiert, haben sie den Faust umgeschrieben. Den gibt es heute noch zu lesen. Ich habe noch kein Theater aufgeführt. Ich suche dringend ein Theater, das den Faust in Kopenhagen aufführt. Den hat übrigens Karl Friedrich von Weizsäcker mit Max Delbrück geschrieben, aber das ist nicht so wichtig. Und in diesem Institut in Kopenhagen, da hat Bohr dafür gesorgt, dass die Wissenschaftler sich wirklich ablösen können von der Welt, genauso wie das Sainte-Beuve vorgeschlagen hat, dass die nichts damit zu tun haben. Und ich nenne Ihnen mal ein paar Leute, die da waren in dem Elfenbeinturm. Der eine davon war ein Mann namens Viktor Weisskopf. Den haben Sie vielleicht nicht so ganz auf irgendwie im Radarschirm. Großer österreichischer Physiker, der später 5 Jahre lang das CERN geleitet hat, der sehr breite Reden auch über die Bedeutung der Naturwissenschaften für unsere Kultur gehalten hat. Und ich empfehle vor allen Dingen ein Kapitel in seiner Autobiografie, das heißt Mozart, die Quantenmechanik und eine bessere Welt. Weil Weisskopf ist der Meinung, dass wir nur dann in einer besseren Welt leben, und das ist ja die ganze Aufgabe des menschlichen Treibens, eine bessere Welt zu schaffen. Sonst gibt es ja keine Aufgabe. Es gibt ja auch Autos zu bauen oder Brötchen zu backen, ist ja nett, aber eigentlich wollen sie immer nur eine bessere Welt. Und wie machen sie das? Und Weisskopf sagt, mit Mozart und der Quantenmechanik, in dem Sinne, dass sie die beiden Dinge verstehen. Er meint damit nicht, dass sie Mozart genießen und die Quantenmechanik verstehen. Er meint das umgekehrt, dass sie die Quantenmechanik genießen und Mozart verstehen. Versuchen Sie doch mal. Sie meinen alle, dass Sie Mozart kennen? Nein. Verstehen Sie den Mozart? Verstehen Sie den Schluss des Quintett am Ende des zweiten Aktes des Figaros? Die Tonartenfolge? Verstehen Sie das? Nein, Sie genießen das, in Ordnung. Und die Quantenmechanik, die können Sie auch genießen, wenn man nur wollte, wenn man nur eine Bildung machte und wenn man sich darauf einlassen würde. Quantenmechanik ist so wunderbar und so mit transzendenten Elementen, und das versucht Weisskopf zu machen. Also das ist das Gegenteil von Elfenbeinturm. Weisskopf ist gerade rausgegangen, unheimlich, also öffentlich gearbeitet als Manager, Bücher geschrieben, Vorträge gehalten, wobei die Deutschen besonders stumpfsinnig sind, seine Texte zu übersetzen. Seine Autobiografie heißt »The Joy of Insight«. Und die deutsche Übersetzung heißt Mein Leben. Das ist natürlich genau die Wahl. Also es ist einer von denen. Und ein anderer, der noch da war, also das ist dann mein Doktorvater, da ich ja gerne pro domo reden darf, das war Max Delbrück, der da, also war auch Karl Friedrich von Weizsäcker, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli. Aber Max Delbrück war dann eben auch bei diesem bei dem Bohr-Institut, hat sich mit den Leuten orientiert, hat gemerkt, dass die eigentliche Qualität der Wissenschaft dadurch zustande kommt, dass die Wissenschaftler ihre eigene Community bilden, sich sozusagen von der Welt ablösen, weil sie dadurch der Welt am ehesten zugänglich werden. Und er hat dann später sich viele Gedanken darüber gemacht, was ein Homo scientificus eigentlich ist. Und er hat immer versucht, eine Darstellung zu finden. Irgendwann war er der Meinung, dass ein Wissenschaftler selbst nicht so richtig beschreiben kann, was ein Homo scientificus ist, der so gerne im Elfenbeinturm denn existiert. Aber dann hat er eine Stelle gefunden bei Samuel Beckett, der ist der Roman Molloy. Also Molloy ist eine Figur, die immer rumläuft, also irgendwie Blödsinn macht, also vielfältig sich betätigt. Und eines Tages geht Molloy an einem Strand spazieren und hat einen Mantel mit vielen Taschen. Und der lutscht gerne Kieselsteine. Und jetzt nimmt er einen Kieselstein, den fällt ihm gut, tut ihn in eine Tasche, findet einen weiteren Kieselstein, tut ihn in eine andere Tasche. Und irgendwann sind alle Taschen voll. Aber er möchte gerne immer neue Kieselsteine finden, aber seine liebsten Kieselsteine immer wieder lutschen und dabei sicher sein, dass alle drankommen. Und jetzt hat er ein Problem. Und jetzt überlegt er 3 Seiten lang, wie er das Problem löst, beim Lutschen der Steine die Taschen so zu tauschen, dass alle Kieselsteine, die er gut findet, drankommen und er nie unzufrieden ist. Dann hat er das Problem gelöst. Und was macht er in dem Moment, wo er das Problem gelöst hat? Er schmeißt die Steine weg. Und Delbrück war fasziniert. Er sagte, das ist der Homo scientificus, der ein Problem findet, das ihm einfach nur gefällt, das dann löst und danach kein Interesse mehr hat, das anzuwenden, die Lösung. Wozu auch? Das ist Usefulness of Useless Knowledge. Aber das machen andere. Aber Delbrück wollte jetzt wissen, ob das Beckett so gemeint hat. Und da hat er alles, also 1969 hat Delbrück den Nobelpreis bekommen und Samuel Beckett auch. Delbrück wollte nur nach Stockholm fahren, um Beckett zu fragen, was er mit dem Molloy gemeint hat, aber Beckett ist nicht gekommen. Also ist er nach Tunesien gefahren, war wärmer. Und dann hat er aber Delbrück später in Berlin, war Beckett auch in Berlin, hat Theateraufführungen gemacht, dann ist Delbrück, hat alles in Bewegung gesetzt, um Beckett zu treffen, haben sie sich tatsächlich getroffen und hat Beckett gesagt, was wollen Sie? Und hat Beckett gesagt, ich wollte wissen, ob Sie mit dem Molloy den Homo scientificus beschrieben haben. Hat Beckett gesagt, nein, und ist gegangen. Jedenfalls, da habe ich das Gefühl, dass die Schriftsteller, also wie Beckett im Elfenbeinturm sitzen, aber nicht die Wissenschaftler. Aber ich wollte noch einen anderen Elfenbeinturm schildern. Neben dem Niels Bohr ist es ein Seminar an der Universität von Göttingen, das durch Max Born geleitet worden ist. Max Born, für mich einer der ganz großen Physiker im frühen 20. Jahrhundert, Nobelpreisträger auch, Mathematiker, Physiker, grandioser, unheimlich umtriebiger Mensch, der auch ein spannendes Leben hatte, insofern also eine merkwürdige Beziehung zu seiner Frau entwickelt hat, was ich aber jetzt nicht weiter schildern will. Also die Frau zu ihm besser. Aber der hatte in seinem Institut, also der war ein großzügiger Mensch, hatte so ein bestimmtes Seminar gehabt, wo Delbrück auch beteiligt war. Und Delbrück sagte, wenn man da reinkam, hatte man das Gefühl, da sitzen nur Knallköpfe. Also zu den Knallköpfen gehörten zum Beispiel Robert Oppenheimer. Das waren so Intellektuelle, die konnten immer nur so, konnten sich nicht klar ausdrücken. Und der Born hatte verstanden, dass diese Leute lebensunfähig sind. Die müssen sozusagen ihr Zimmer bekommen, muss die mal die Abrechnungen machen, die mal die Wäsche waschen, die Brötchen hinstellen. Aber die wollten ja keine Brötchen kaufen, sondern Wissenschaft treiben. Aber der Oppenheimer, Sie werden es wissen, ist wie kein anderer später an die Öffentlichkeit getreten, hat gezeigt, was die Wissenschaft tun muss, wenn nur der Mann ist, hat das Manhattan-Projekt geleitet in Los Alamos und dafür gesorgt, dass eben die Amerikaner die Atombombe bauen und nicht die Deutschen. Jetzt können sie das beschimpfen, aber jedenfalls können sie dem Oppenheimer nicht vorwerfen, er sei im Elfenbeinturm geblieben ist, aber er kommt aus dem Elfenbeinturm. Und nur im Elfenbeinturm kommt er seine Qualität entwickeln, zu der unter anderem gehört, dass Oppenheimer Theorien entworfen hat, später in Princeton mit Einstein zusammen, wo zum ersten Mal so diese Idee der schwarzen Löcher aufgetreten ist. Also diese Leute sind ganz großartig und die haben auch Texte über die Verantwortung der Wissenschaft geschrieben, auf die ich nicht eingehen will, aber das war halt in diesem, das Bohr-Seminar war ein ganz großer, also Max-Born-Seminar, soll ich sagen, das war ein ganz großer Fortschritt für die Wissenschaft. Ein anderer, der noch dabei war, in dem Born-Seminar in Göttingen, war ein Mann namens Norbert Wiener. Vielleicht sagt Ihnen der Name Norbert Wiener nicht mehr so viel. Der war mal in der Nachkriegszeit unheimlich populär, weil er ein Buch geschrieben hat, Kybernetik, über die Steuerungsprozesse in den Lebewesen und in den Maschinen. Und der hat das erste darüber nachgedacht, ob die Maschinen den Menschen nicht eines Tages ersetzen. Mensch und Menschmaschine, also Geschriften aus den 50er Jahren. Und der hat gesagt, Wiener, was eigentlich wirklich ein Fortschritt in der Gesellschaft ist durch die Wissenschaft, nämlich wenn die Gesellschaft Dinge erledigen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen. Also wenn Sie einfach nur einen Knopf drücken, das Radio geht an und nicht stundenlang andere Sachen überlegen müssen. Also die Technik und die Wissenschaft müssen der Gesellschaft Sachen liefern, die dann einfach klappen, ohne dass man darüber nachdenken muss. Das wären die Fortschritte der Gesellschaft. Jedenfalls sind das alles Leute, die aus niemals im Elfenbeinturm gesessen sind, sondern immer rausgegangen sind, öffentlich sich erklärt haben, Maschinen gebaut haben und ganze Entwicklung der Gesellschaft bestimmt haben. Da ist von Elfenbeinturm, die waren im Elfenbeinturm, aber zu sagen, dass sie im Elfenbeinturm sind, um sich von der Öffentlichkeit abzuschotten, ist falsch. Die waren im Elfenbeinturm, um zu sich selbst zu finden und da ihrer Neugierde allein Ausdruck zu geben, um dann die Wissenschaft voranzubringen. Und andere, natürlich selbst, das habe ich jetzt vergessen, ist natürlich Niels Bohr selbst, der sein eigenes Elfenbeintürmchen gebaut hat, dieses Niels Bohr-Institut. Wenn Sie mal nach Kopenhagen kommen, gehen Sie mal hin, das ist immer noch da, das Institut. Sie können da reingehen, Sie müssen einfach sagen, schöne Grüße von mir, dann kommen Sie rein. Also ich weiß nicht genau, ob Sie reinkommen. Aber der Bohr selbst war ein ungeheuer auf Öffentlichkeit bedachter Mensch. Und als die Atombombe abgeworfen war 1945, hat er alles versucht, um die Amerikaner davon zu überzeugen, wie man Frieden in der Welt schafft, nämlich dadurch, dass man das Geheimnis der Atombombe preisgibt. Indem man keine Geheimhaltung um eine Atombombe macht, da ist Frieden möglich. Sobald einer Geheimnisse draus macht, also Geheimhaltung macht, versucht der andere, das gegenzuentwickeln, Wasserstoffbomben zu entwickeln, wieder eine Geheimhaltung. Also der eigentliche Gedanke, der aus dem Elfenbeinturm kommt, ist die Abschaffung der Geheimhaltung bei solchen Vernichtungswaffen. Und das wäre wahrscheinlich eine viel bessere Politik gewesen. Aber Churchill war da nicht auf der Meinung, Roosevelt war auch nicht der Meinung und Stalin sowieso nicht. Aber mit denen hat er gesprochen, als er hingegangen hat, alles Mögliche bemüht. Also auf jeden Fall ist klar, dass die Elfenbeintürme Leute hervorbringen, die alles andere sind als Mitglieder im Elfenbeinturm, sondern verantwortliche Leute, die in die Gesellschaft hinaus sollen. Nochmal zu meinem Lehrer Max Delbrück, der dann in den Zeiten des Zweiten Weltkrieges in so einer Art Elfenbeinturm in Nashville, Tennessee, brauchen wir jetzt im Detail nicht zu betrachten, die Genetik auf eine ganz neue Spur gebracht hat. Vorher hat man Genetik betrieben mit Fliegen, mit Heuschrecken, mit Mäusen und sowas alles. Das dauert etwas länger. Und Delbrück hatte dann die Idee, wenn man Genetik betreibt mit Bakterien und Viren. Das geht viel schneller, sie können viel mehr Mutationen erzeugen, viel bessere Statistiken machen. Und das klappte etwa 1943, 1944. Und das Erste, was Delbrück nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, er hat Kurse organisiert, um diese neue Kenntnis allen Leuten zu verbreiten. Das sind die berühmten Kurse von Kurzburg. Aber das heißt, von Anfang an war da eine Weltoffenheit, damit alle Leute an dieser Wissenschaft partizipieren könnten. Aber die wichtigste, für mich spannendste und eindrucksvollste Institution, die man Elfenbeinturm nennen kann, ist das Institut für Advanced Studies in Princeton. Und das gibt es auch heute noch. Da wir ja nicht so gut informiert sind über diese Details, werden einige von Ihnen nur wissen, dass da Albert Einstein mal war. Also Albert Einstein ist nach Amerika emigriert und dann ist er da aufgenommen worden von dem Herrn Flexner und konnte dann seinen Lebensabend da in Princeton verbringen. Und ist natürlich so, wenn so eine Figur wie Einstein an einem Institut ist, dann überragt er alle anderen und das die Geschichte, es gibt eine Geschichte, dieses Institut von Princeton, die trägt den Titel, wer hat Einsteins Büro bekommen? Denn irgendwann mal ist Einstein ja gestorben, 1955, im selben Jahr wie Thomas Mann. Und danach musste der andere da hinkommen, aber das weiß man mir. Also wenn Sie einen durchschnittlichen Wissenschaftshistoriker fragen, die wissen nicht, wer da reingekommen ist. Es war ein schwedischer Astronom, den muss man aber nicht wissen. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass dieses Institut genau gegründet worden ist, um in den 30er Jahren in Amerika einen Elfenbeinturm zu formulieren. Und der Ideengeber ist ein Mann mit einer ganz spannenden Geschichte, Abraham Flexner. Und der hat 1939 einen Vortrag gehalten, The Usefulness of Useless Knowledge. Und der hat gesagt, die Aufgabe der Verwaltung besteht darin, einen Platz zu schaffen für die Wissenschaftler, jetzt zitiere ich, where they can detach themselves wholly or partly from the angry current of daily lives. Also die sollen überhaupt nichts mit dem alltäglichen Leben haben, sondern sollen da rauskommen. Also er nannte das ein Paradise for Scholars, also das Paradies für den Wissenschaftler, in dem man arbeiten könnte. Und da sollten sie nur ihrer Neugierde, ihrer Curiosity nachgehen. Und dann würden sie gewissermaßen die nutzlosen Dinge, also Erkenntnisse haben, die aber sozusagen die Gesellschaft voranbringen können. Hinter diesem Gedanken, die Wissenschaftler in einen Elfenbeinturm zurückzuholen, steckt auch die Überlegung, die man nicht unterschätzen sollte, nämlich die Behauptung steckt darin, oder die Überlegung steckt darin, dass Wissenschaft, die große Wissenschaft, keine Entdeckung ist, sondern eine Erfindung. So wie ein Roman eine Erfindung ist und keine Entdeckung, wie ein Lyrikstück eine Erfindung ist und keine Entdeckung, ist auch eine Theorie eine Erfindung und keine Entdeckung. Das hat Einstein immer wieder betont. Eine Theorie ist die freie Erfindung eines Menschen, so wie ein Roman oder ein Stück Poesie freie Erfindung eines Menschen sind. Sie müssen natürlich irgendwas in einem Roman beschreiben, was sie an Menschen erinnert, also was sie an Häuser erinnert, an Gesellschaften erinnert. Und das muss natürlich dann in der Theorie auch sein. Da muss irgendwie Energie vorkommen, Bindungen vorkommen, da müssen Kräfte vorkommen. Aber ansonsten sind das ganz freie Erfindungen. Und diese freien Erfindungen können sie nur machen, wenn sie sich völlig loslösen von den alltäglichen Verpflichtungen. Und das ist die Idee von Flexner gewesen, und dafür Geld zu besorgen. Das hat er auch gemacht. Ich lese Ihnen ein paar Zitate aus seiner Arbeit vor, aus seinem Text vor. Also man sollte denen die Gelegenheit geben, sich von der Welt zu entfernen. Er spricht ausdrücklich, Institutions of learning should be devoted wholly to the cultivation of curiosity. Versuchen Sie mal heute jemand an der Universität zu sagen, er soll nur seiner Neugierde nachgehen. Die müssen Meilensteine produzieren, Ergebnisse produzieren, Publikationen produzieren, all den Kappes, den man eigentlich nicht braucht. Denn die meisten Publikationen, falls ich das erlöse, werden gar nicht gelesen. Also die werden nur geschrieben, aber nicht gelesen. Höchstens vom Gutachter, und der schreibt sie nur ab. Also, und man sollte die Leute ermutigen, die sollten getrieben werden from the desire to the useful, but merely by the desire to satisfy their curiosity. Das ist immer der wichtige Punkt. Satisfy the curiosity. Und ich weiß nicht, wann Sie zum letzten Mal einen Vortrag von einem Wissenschaftspolitiker in Deutschland gehört haben, wo das Wort Curiosity und Neugierde vorkam. Da gibt es immer nur Leistungen, Zahl der Publikationen, Umsätze und so. Also diese Idee ist eben merkwürdig abwesend, sollte man aber wieder unbedingt einführen. Und dann noch etwas, was Flexner in dem Text erwähnt. Dieses Institute for Advanced Studies ist nur möglich geworden in dieser Zeit, in den 30er Jahren, wo es gegründet hat, weil die ganz großen Wissenschaftler kamen damals aus Europa und die sind alle nach Amerika ausgewandert. Insofern ist der Elfenbeinturm in Princeton, dem wir unser ganzes Geschick verdanken, ein Geschenk Hitlers. Schöne Idee. Also das muss fast dankbar sein. Aber denn wenn die Leute in Deutschland weitergemacht hätten, hätten sie nie solche guten Ideen entwickelt. Das ist Demokratie. Also Aufblühen des Elfenbeinturms ist die eigentliche Leistung einer großen Demokratie wie der amerikanischen. Und Flexner sagt ausdrücklich in einem Gespräch mit einem, wer da hinkommt, hat keine Verpflichtungen, nur Gelegenheiten, nur Möglichkeiten. Und das Einzige, was sie wirklich brauchen, Wissenschaftler, sind Möglichkeiten. Und ich wollte noch ein Zitat bringen, dann höre ich damit auf. Also es muss ein Paradies, it exists as a paradise for scholars, who, like poets and musicians, have won the right to do as they please and who accomplish most when enabled to do so. Also das heißt, man muss die allein lassen, man muss die für sich arbeiten lassen und dann wird schon das Gute rauskommen. Einer der Leute, und Flexner hat da nicht nur Physiker und Mathematiker und Biologen an das Institut geholt, also auch Informatiker, also Neumann, Mathematiker, Hermann Weyl, die da alle waren. Also man könnte eine ganze Liste aufführen von Leuten, die da eigentlich ihr Paradies gefunden haben, ihren Elfenbeinturm. Sondern unter anderem war da auch ein Poet, nämlich T.S. Eliot. Der hatte die Aufgabe, die Leute zu verfolgen. Also der sollte nicht Biologie treiben, sondern er sollte sehen, wie Wissenschaftler im Elfenbeinturm existieren. Und das Werk, was daraus entstanden ist, sind die 4 Quartette. Ich habe das nur noch in keiner einzigen Interpretation dieser 4 Quartette gelesen. Das hat mit Princeton zu tun. Das ist das Ergebnis der Beobachtung eines Nobelpreisträgers für Literatur, von dem, was die Leute in Princeton gemacht haben. Also lesen Sie mal das Buch daraufhin nochmal. Der letzte Vers in diesem 4 Quartetten. Die Quartette beziehen sich auf Beethoven-Quartette, aber nur, also falls da jemand fragt, warum es Quartette heißt, aber das gehe ich nicht drauf ein. Jetzt. Aber jetzt, also er will aber was ausdrücken, was Menschen tun. Der letzte Vers heißt, wir, also damit meint er die Menschheit, wir lassen niemals vom Entdecken. Und am Ende alles Entdeckens langen wir, wo wir losliefen, an. Wir kennen dann den Ort zum ersten Mal. Das heißt mit anderen Worten, sie sind ihr ganzes Leben lang nur auf der Suche nach sich selbst. Was sollen sie denn sonst suchen? Und das machen die in Princeton. Und wenn sie das tun, dann kommen die wissenschaftlichen Ergebnisse zustande, die die Gesellschaft verwenden kann, weil sie ja anschließen, weil sie ja alle Verantwortliche handeln. Also wir lassen niemals vom Entdecken, also das ist natürlich, hätte erfinden, Scheiße, muss man noch korrigieren. Und am Ende alles Erfindens langen wir, wo wir losliefen, an. Und kennen den Ort zum ersten Mal. Und da will ich Ihnen jetzt einen kleinen Gag zu präsentieren. Denn wir müssen ja jetzt über moderne Tendenzen sprechen. Die Elfenbeintürme gibt es ja nicht mehr. Also werden abgewertet, werden schlecht benotet. Wenn Sie sagen, Sie kommen aus dem Elfenbeinturm, dann guckt man Sie blöd an. Es gibt übrigens viele Sachen, wo Sie blöd angeguckt werden, wenn Sie das sagen. Also wenn Sie zum Beispiel eine gute Idee haben und sich etwas vorstellen können, wenn Sie also sozusagen eine Einbildung von etwas haben, dürfen Sie aber nicht sagen, dass Sie eingebildet sind. Dann guckt man Sie blöd an. Sie müssen sagen, dass Sie ausgebildet sind, also draußen. Also ich wollte sagen, wir haben für bestimmte grundlegende Entwicklungen, die zur Menschheit gehören, die völlig falschen Begriffe. Also der Elfenbeinturm ist eine großartige, glänzende Gelegenheit für die Menschen, die wir Gesellschaft voranzubringen. Aber wir haben heute was anderes. Heute heißt das Schlagwort Citizen Science, also Bürgerwissenschaft. Und hinkauen, gibt so Texte von einem Bielefelder Soziologen Peter Finke, Citizen Science, das unterschätzte Wissen der Laien. Oder von Michael Hagner, Wissenschaft und Demokratie. Oder es gibt ein Grünbuch, Citizen Science, Strategie 2020 für Deutschland. Also die Menschen sollen wieder, die einzelnen Bürger sollen wieder zur Wissenschaft kommen, also das große Idee der Bürgerwissenschaft. Ich weiß nicht genau, was man sich davon verspricht, aber ist gar nicht so schlecht. Ich glaube nämlich, dass es eine gelungene Form von Bürgerwissenschaft gibt, die nennt man Wikipedia. Also das ist ja nicht so, dass das einer organisiert hat, eine Universität, sondern Wikipedia ist eine Bürgerwissenschaft. Aber erinnern Sie sich, was ich gesagt habe über die Geschichte der Wissenschaft? Die hat mit einzelnen Bürgern angefangen. Und was hat T.S. Eliot geschrieben? Am Ende allen Entdeckens langen wir, wo wir losliefen, an. Wir kennen den Ort zum ersten Mal. Jetzt verstehen wir zum ersten Mal, was wir eigentlich können. Nämlich Wissenschaft treiben als Einzelne. Das hat früher nur Newton und Lavoisier gemacht und sonst was. Aber heute können das sozusagen in dieser Gesellschaft eigentlich alle machen. Der einzelne Bürger kann Wissenschaft machen. Und er kann zum Beispiel auf Wikipedia schreiben. Es gibt natürlich inzwischen eine riesen Strategie, die dazu. Und die können auch, also da Wikipedia sozusagen ja Citizen Science ist, können Sie sich auch leicht vorstellen, dass der Artikel in Wikipedia Citizen Science sehr gut ist. Da kann ich Ihnen sehr empfehlen. Also brauchen Sie nur reinzugehen, Citizen Science. Erfahren Sie, dass der Begriff etwa 2014 zum ersten Mal aufgetreten ist, dass man bestimmte Grundkonzepte damit meinte. Also Bürger sollten zum Beispiel, also die Themen, die man meinte, ist, dass der Bürger mehr versteht über Umweltverschmutzung, Naturschutz, Lokalgeschichten, Alltagskulturen, das sind ja alles Dinge, die man aufnehmen kann. Und ich glaube, dass tatsächlich insgesamt in diesen Bürgern viel mehr Wissen ist. Und das wäre jetzt Demokratisierung von Wissenschaft. Früher konnten das nur Newton, Lavoisier, Darwin und so ein paar einzelne Hanseln. Jetzt können wir das alle. Aber da müssen Sie ernsthaft an die Richtlinien und Regeln der Wissenschaft halten und nicht einfach mal sozusagen irgendwas daherschreiben, sondern korrekte Methoden einhalten und Autorenschaften sehr genau definieren. Aber es gibt inzwischen eine Menge großer Konzepte und ich glaube auch, dass da insgesamt eine Bürgerwissenschaft blühen kann. Und wenn Sie gestatten, bin ich ja selbst ein Bürgerwissenschaftler. Ich war nie in einem Elfenbeinturm, ich war immer nur zu Hause, habe meine Kinder großgezogen, ich war nie in einer Universität, ich habe nie eine Anstellung bekommen. Ich bin nur ein Bürger, der nebenbei Bücher schreibt, also keine Kinder großzieht, mit seiner Frau spazieren geht und nebenbei Bücher schreibt. Also ich fühle mich da als Citizen, also Bürgerwissenschaftler, ohne dass ich das sozusagen als Grundprinzip des Vorankommens propagieren würde. Aber insgesamt glaube ich, dass wir jetzt zurückgefunden haben zu einer Bürgerwissenschaft, wie wir sie am Anfang hatten. Und wir können davon dann ausgehen. Das heißt, wir sind wieder am Anfang, wo die Wissenschaft war. Und wir wissen, dass wir keine Alternative haben. Wir können nicht wählen, ob wir mit Wissenschaft vorangehen oder nicht. Und wir können nur mit der Wissenschaft, also wir haben keine Wahl, an der Wissenschaft vorbeizugehen. Und wir haben nur ein Problem, glaube ich, also Menschen. Da bin ich, muss ich als Kirche, also eine große Lippe. Wenn jemand die Wahl hat, also sozusagen Wissenschaft zu treiben oder was anderes zu machen, dann setzt es ja voraus, dass er sozusagen eine Freiheit hat, also hat eine Wahlmöglichkeit. Und ich habe den Eindruck irgendwie, jedenfalls in Deutschland, dass die Menschen Angst haben vor der Freiheit. Sobald vom Gehirn die Rede ist, kommt zuerst mal ein Buch raus, dass die Hirnforschung nachweist, dass wir keine Freiheit haben, dass wir sozusagen abhängig sind von irgendwelchen neurologischen Funktionen. Sobald sie einen Genetiker hören, wird er ihnen erklären, dass wir an der genetischen Leine liegen und sie glauben das sofort. Ich glaube, die Menschen sind sofort bereit zu glauben, dass wir an der genetischen Leine liegen und dass wir aber da Freiheit haben, dabei Möglichkeiten entwickeln. Das sehen sie nicht. Das Einzige, was sie wirklich haben, ist nicht eine genetische Leine, sondern ein Potenzial, das ihnen die Gene vielleicht oder ihr Gehirn gibt und in dem sie sich selbst entfalten können. Und diesen Mut, den müssen sie haben, entwickeln, und sie müssen die Möglichkeiten ihrer Freiheit nutzen. Aufklärung ist merkwürdigerweise nicht Freiheit, sondern Aufklärung ist die Behauptung, dass alles eingesperrt, verständlich und sozusagen in irgendeinem Urteilssystem befangen ist. Aufklärung heißt, dass die newtonsche Physik die Welt erklärt. Aufklärung heißt, dass die genetische Leine liegt. Das könnte aufklären. Dann haben sie alles verstanden. Dabei verschwindet sozusagen die Wahlmöglichkeit. Die einzige, deshalb habe ich es am Anfang gesagt, bin ich für die Romantik, die einzige Grundhaltung in der Kultur, unserer Kultur, die die Freiheit der Wahl betont hat, das ist die Romantik. Die Romantiker haben gesagt, zwar kann Newton sagen, wie die Steine fallen und die Wolken sich bewegen und die Fluten, Ebbe und Flut kommen, aber Newton kann nicht sagen, was ich will. Sozusagen diese Freiheit habe ich, auch Hirnforschung kann das nicht sagen. Das ist sozusagen die Grundüberzeugung der romantischen Philosophie. Und ich glaube, dass die stimmt. Und wir müssen den Mut haben, unsere Freiheit zu wählen. Und was ich persönlich finde, ist, dass wir reden so gerne von Aufklärung, sind so stolz auf die Aufklärung und haben irgendwie Angst vor der Romantik. Es könnte sein, dass es für einen Grund gibt, denn die Romantik ist ja auch gescheitert und nicht viel weitergekommen. Vielleicht haben wir nicht den Mut zu der Freiheit, die die Romantiker für essentiell hielten. Und diese Freiheit muss dann auch daran bestehen, dass ich den Mut habe, mich von der Welt zu lösen, um im Elfenbeinturm zu meinem Glück, zu mir selbst zu finden und der Gesellschaft zu helfen. Das ist so meine Grundhaltung und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt habe ich ungefähr das gesagt.
Ja, Herr Fischer, herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Ich habe mir natürlich jetzt versucht, wieder mit Ihnen zu streiten darüber, dass Ihr Aufklärungsbegriff vollkommen falsch ist und von der Romantik auch, aber na gut. Ja, haben Sie schon was Ihnen auf den Nägeln brennt? Wenn nicht, machen wir hier wieder ein bisschen Ping-Pong, um Sie warm zu kriegen. Die Idee mit der Bürgerwissenschaft, die habe ich noch nicht so ganz verstanden, offen gestanden. Meinen Sie damit wirklich Wissenschaft oder Aufklärung über Wissenschaft?
Also bei der Bürgerwissenschaft sind Bürger aufgerufen, sich an Projekten zu beteiligen, also mit ihrem Computer oder mit ihren Kenntnissen, mit ihren Daten. Die sollen also in ihrer Lokalsphäre den Garten beobachten, die Umwelt, die Verschmutzung beobachten, die sollen das dann melden. Also die sozusagen, es ist so Datenträger. Also das, und es gibt auch Vorschläge, sich einzuklinken bei bestimmten Großprojekten, die danach außerirdischer Intelligenz suchen und die Gravitationsmodelle versuchen zu berechnen. Also man kann sich da genauer, Augenblick mal, das habe ich vergessen zu sagen. Es gibt eine eigene Plattform im Internet, die heißt Bürger schaffen Wissen. Da kann man sich dann bewerben. Das setzt, also ich meine, dass da eine Bürgerbeteiligung da ist, wo alle demokratisch helfen. Gemeint ist natürlich weg von dem Experten, von dem Expertenkümmel, der bestimmte Feinheiten in der, sagen wir mal, Physik verwaltet, die überhaupt keinen mehr interessieren könnten, die auch gesellschaftlich völlig irrelevant sind, dass es eine gesellschaftliche Relevanz hat. Also seit 2014 wird das propagiert. Das Buch von Peter Finke hat mal eine ziemliche Aufregung verursacht, aber ich persönlich stelle mir einfach vor, dass das wieder eine Rückkehr, das hatte ich ja gesagt, zu der Aufforderung an den Einzelnen ist, sich über Wissenschaft und die Entwicklung in der Gesellschaft Gedanken zu machen. Demokratisierung kann das natürlich nicht sein, denn die Projekte werden ja von einer zentralen Stelle ausgewählt. Also ich glaube nicht, dass die Bürger, die sich beteiligen, sagen, sie möchten aber gerne andere Beobachtungen machen, um dadurch, was weiß ich, über die Pilzwachstum in Wäldern mehr zu wissen. Aber insgesamt ist die Hoffnung, dass so die Bürgerbeteiligung zu mehr Wissen in der Gesellschaft führt, dass ein Anwendungsbereich ist. Das würde natürlich vom Elfenbeinturm her nicht verstanden werden, weil danach nützliches Wissen gefragt wird. Und die Idee des Elfenbeinturms ist ja, die Leute in Ruhe zu lassen. Die sollen sich einfach ihre Neugierde, ihre Neigungen hingeben. Und dabei entsteht dann genau das Wissen, was wir haben wollen. Das ist die These des Elfenbeinturms. Die Bürgerwissenschaft würde das ein bisschen, also würde in eine andere Richtung gehen, aber trotzdem glaube ich, insgesamt ist die Idee gut, dass man versucht, möglichst viele Menschen an dem Konzept oder zu beteiligen, was meiner Ansicht nach entscheidend ist für die Entwicklung der Gesellschaft, nämlich den Fortschritt der Wissenschaft.
Sollten Sie auf dem Weg die außerirdische Intelligenz finden, wäre das ja vielleicht dann methodischen Anlass, die irdische auch.
Also damit ist natürlich nur gemeint, dass die Menschen, die das verfolgen, und da gibt es ja eine Menge Leute, die viel Geld haben, die dafür auch Geld reinstecken, dass die das Gefühl haben, die brauchen so viel Computerkapazität wie möglich, aber die wird ihnen von bestimmten Sternwarten oder so nicht zur Verfügung gestellt. Also wenn jetzt so sich alle Leute mit ihren Laptops in so einem großen Verband CETICOM oder sowas anschließen, dann hat man ein riesen Rechenvolumen, also Big Data auf der Bürgerbasis, und dann meint man, was da rauskriegen zu können. Also insgesamt ist das eine interessante Bewegung. Ich erwähne die nicht, weil die besonders stark ist, sondern weil die ja offenbar meine Wunschvorstellung eines Elfenbeinturms eher entgegenspricht, obwohl sie dadurch zurückführt zu dem einzelnen Aktivität, wo ich nur eben, wenn ich Forschungsminister oder sowas wäre, dann würde ich tatsächlich die Flexner-Idee verfolgen und irgendwelche Räume, Bereiche zu schaffen, wo Wissenschaftler ganz für sich sein können und allein lassen können. Das ist, in Amerika wird das ein bisschen probiert, noch im Rahmen einer sogenannten MacArthur Scholarship oder MacArthur Foundation. Die vergibt Leuten Geld, also ziemlich monatlichen Betrag für 5 Jahre. Die können 5 Jahre lang machen, was sie wollen. Die brauchen mich zu rechtfertigen. Die können 5 Jahre lang schwimmen gehen, baden gehen, ihre Kinder erziehen. Und nach 5 Jahren müssen sie nur irgendwie ein Ergebnis abliefern. So geht es auch nicht. Also denn ich nehme nicht an, dass sie viel von MacArthur Scholars gehört haben. Also die meisten Leute haben wenig davon gehört. Sie können ja auch mal nachschlagen. Also es gibt unheimlich viele Leute, die da viel Geld kassieren und denen es ganz gut geht. Aber wirklich produktiv ist dabei nicht zu Hause gekommen. Da steckt natürlich ein anderes Problem hinter. Es könnte sein, dass es nur zu gewissen Zeiten Fragestellungen gibt, die man produktiv lösen kann. Also wenn dann irgendwann mal die Lösung da ist, dann können sie noch so viele Scholarships oder Elfenbeintürme einrichten, dann wird das nicht gehen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man Freiräume schaffen sollte für Leute, die einfach ihrer Neugierde nachgehen wollen und dabei dann Theorien erfinden, die eventuell also nützlich werden können. Aber das kann man nicht voraussagen. Man kann das auch nicht erwarten und auch nicht erzwingen.
Liegt womöglich daran, dass wir die Wissenschaft nicht mehr als theoriegeleitet erleben, ja? Sondern als nutzenorientiert.
Das ist versäumt, aber von der Zeit, von der ich spreche, da hatte man das Gefühl, da hat man sich überraschen lassen. Und da hatte man ein Projekt, aber man hatte nicht, die Leute wollten natürlich verstehen, wie die Atome funktionieren. Das ist ein uralter Begriff. Und die Theorieleitung war insofern nicht möglich, weil es gar keine Theorie gab. Die suchte man noch.
Ja, also Das meine ich. Also, ja, wenn man die Offenheit hat, sozusagen sich auf das theoretische Abenteuer einzulassen und einen offenen Raum vor sich hat, ja, dann ist das eine andere Vorgehensweise als heute in den Wissenschaften, die häufig auftragsfinanziert ist,
klar,
und die konkrete Vorgaben hat und bei der am Ende ein Ergebnis da sein muss.
Also ich bin, die Leute, die ich vorgestellt habe, diese Paradies, Scholars in dem Paradies, sind letzten Endes Theoretiker gewesen. Die brauchen nicht viel Geld. Also wenn sie natürlich jetzt einen CERN organisieren, Beschleuniger, und wenn sie dann ein deutsches Krebsforschungsinstitut organisieren, dann brauchen sie zunächst mal Riesensummen für die Geräte und so weiter. Das war nicht gegeben. Aber da bin ich zum Beispiel auch der Meinung, wenn Sie wirklich Krebs verstehen wollen, können Sie nicht noch 20 Sequenziergeräte dahinstellen, nicht noch so und so viel Versuchsreihen machen, sondern einfach mal Leuten Zeit geben, 5 Jahre lang darüber nachzudenken, was das eigentlich ist, Krebs. Und also nicht nur, dass sie jetzt sagen, also da ist die Reaktion, da ist der Antikörper und da sind die Zellen und so etwas, sondern einfach mal zu überlegen, ob da nicht insgesamt eine ganz neue Art von Denken rein muss. Das hat jetzt zum Beispiel ein berühmter Onkologe aus Baltimore gemacht, Bert Vogelstein, der hat plötzlich die Idee gehabt, dass es überhaupt keine Gründe für Ursachen für Krebs gibt, sondern dass alles Zufall ist. Der hat jetzt die Leute unheimlich aufgescheucht. Die haben seit Jahrzehnten nach dem eigentlichen Grund für Krebs gesorgt. Und jetzt sagt er, den gibt keinen. Es passiert einfach so. Und wenn Sie gestatten, mache ich jetzt was ganz Grobes. Ich glaube, dass Krebs eine eigentümliche Erklärung dann nicht findet, wenn man eine bestimmte Metapher ernst nimmt. Leben ist ja nicht entstanden, um vielzelliges Leben zu machen, sondern Leben ist entstanden für einzelne Zellen. Also sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist nicht aus einer Fliege entstanden, sondern Zellen, also die dann Bakterien wurden. Und das Einzige, was Zellen können, das Einzige, was das Leben mitbekommen hat, ist Teilungsfähigkeit. Teilungsfähigkeit, Teilungsfähigkeit, Teilungsfähigkeit. Und das haben ihre Zellen auch. Sobald sie sich kratzen, wächst das wieder zu. Aber dann hört es auf. Das eigentliche Problem des Lebens will nicht darin, sich zu teilen, sondern die Teilung zu bremsen. Und meine Metapher ist die, dass Krebs die Befreiung des Lebens aus der Gefangenschaft des Körpers ist. Wenn Sie darüber, nicht, dass ich jetzt sozusagen der Weisheit letzter Schluss Ihnen gesagt hätte, vielleicht ist das einfach Quatsch, aber wenn Sie da mal darüber nachdenken, dann haben Sie plötzlich eine ganz andere Grundhaltung. Das sagt der Vogelstein auch an irgendeiner Stelle. Er sagt, im Grunde genommen ist das ein System, das unheimlich gespannt ist. Und dann kommt irgendein Zufall und dann reißt eine Bindung und dann explodiert die Teilungsfähigkeit der Zelle. Die muss ja da sein. Jede von Ihren Zellen muss beliebig schnell teilungsfähig sein. Nicht jede, sagen wir mal, aber die meisten Kräfte. Und das ist jetzt, das können Sie nicht untersuchen, indem Sie noch ein paar Viren da reinschieben, noch ein paar DNA-Sequenzen machen, dann kommen Sie nicht viel weiter. Big Data hilft da nicht, sondern Sie brauchen eine Idee. Sie brauchen jetzt einfach jemanden, der nachdenkt. Und das wäre mal eine Idee, dem zu sagen, hier, 5 Jahre lang nichts zu tun, geh in Heidelberg im Neckar rauf und runter spazieren und dann kommst du am 5 Jahre, also diese Sache, also solche Neugierde zu lassen, aber das ist natürlich nicht mehr getrainiert. Diese Leute, die heute in diesen Krebsforschungsinstituten sind, haben eine ganz andere Druck, die haben eine ganz andere Motivation, die haben ein ganz anderes Bedürfnis. Und das ist genau das, was fehlt. Es fehlt sozusagen die Lust, sich in einem Elfenbeinturm im Paradies der Gelehrten niederzulassen und ruhig zu haben. Also Entschleunigung an dieser Stelle, aber also ich könnte das nicht, aber wäre ein guter Vorschlag.
Wir haben andere Belohnungssysteme geschaffen in der Wissenschaft. Ja? Die belohnen eben nicht mehr diese Art von Vorgehensweisen, aber vielleicht könnte man das eine tun, ohne das andere zu lassen. Sie möchten was fragen. Ich werde die Frage dann wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben. Sie weisen darauf hin, dass es in Deutschland ja eine ganze Menge an Akademien der Wissenschaften gibt, die Bayerische Akademie der Wissenschaften, Leopoldina und so weiter. Sind das nicht die Orte, die wir sozusagen als moderne Variante des Elfenbeinturms
ansehen? Also er wiederholt die Frage, weil die sonst ja auf dem Turm dann erklären wir mal, was die machen. Die geben Jahrbücher raus. In den Jahrbüchern steht aber nur drin, was in den anderen, was in den Publikationen vorher schon. Ich habe noch keine überzeugende Idee einer Akademie gesehen, außer von Leibniz, aber das war schon länger her.
Also Sie verweisen darauf, Herr Fischer hat doch selber Erfahrung in dem Gründen von Akademien. Also, waren Sie ein Akademiegründer?
Nein. Ich habe mal versucht, eine private Hochschule zu gründen, aber die ist so pleite gegangen, dass ich das gar nicht erwähnen kann. Also es gab auch mal, ich nehme an, was du meinst, ist das Wissenschaftskolleg in Berlin. Das ist auch gemeint, also sozusagen nach dem Vorbild des Instituts für Advanced Studies. Und da kann man jetzt viele Überlegungen anstellen, warum man davon nicht so viel hört. Also sind eine ganze Menge Leute, die eine ganze Menge Geld kassiert haben, die eine ganze Menge Mittagessen da begangen haben, die sich Berlin angeguckt haben, aber rausgekommen ist wenig. Da müsste man jetzt Einzelfälle anschauen. Was ich glaube, ganz böse jetzt der Satz, ist, dass das Wissenschaftskolleg nur benutzt worden ist von Leuten, die endlich mal aus ihrem Alltagsbetrieb an der Universität rauskamen, um dann da dasselbe zu machen, was sie vorher getan haben, nur als Buch zu schreiben. Was Neues haben die nicht gemacht, die haben das Alte nur zusammengefasst. Und da haben die zwar Gesprächskulturen eingeführt, aber alle Leute, die ich getroffen habe und die da beteiligt waren, haben eigentlich nicht wirklich interdisziplinär gearbeitet. Das ist ein anderes grundlegendes Problem. So ein Wissenschaftskolleg ist ja kein Physikkolleg oder Biologiekolleg, sondern ein Wissenschaftskolleg. Und ich glaube, wir haben in unserem Lande hier ein ganz merkwürdiges Verhältnis zur Interdisziplinarität. Also für einen Philosophen ist ein Gespräch dann interdisziplinär, wenn es um Philosophie geht. Für einen Evolutionsbiologen ist ein Gespräch dann interdisziplinär, wenn es evolutionsbiologisch orientiert ist. Für einen Physiker und so weiter. Also die Evolution, es ist sozusagen, wir sind ein Team und ich sage, wo es lang geht. Das ist sozusagen die Idee. Eine interdisziplinäre Sprache ist nicht zustande gekommen. Wir fordern Interdisziplinarität, fördern sie aber nicht und an den Instituten versickert das. Ist jetzt mein hartes Urteil, dass man im Detail ausführen müsste, was ich jetzt nicht kann.
War da eine Frage? Ja, also ist der Elfenbeinturm nicht, so wie Sie es geschildert haben, etwas sehr Persönliches, extrem Persönliches, und dass es gar nicht so sehr darum geht, Orte zu bauen, sondern diese Freiräume für diese Art des Denkens zu eröffnen?
Also da steckt eine schwierige Problematik hinter. Also ich habe ja die Wissenschaft geschildert in einer Zeit, wo im Grunde genommen einzelne Figuren die entscheidende Rolle gespielt haben. Heute hat man das Gefühl, es ist nur Teamwork. Also 50 Leute, die dann an dem Experiment machen, 100 Leute, die an dem Experiment arbeiten. Aber wie das jetzt gewissermaßen zu einem befriedigenden Ende geführt werden will, müsste man einen Sozialwissenschaftler fragen, also wie man Teams, Gruppen und auch vor allem internationale Kooperationen organisiert. Trotzdem glaube ich, dass es irgendwo den Freiraum geben muss, auch an so einem Institut wie CERN oder am DKFZ, wo einer ganz allein vor sich hin träumt. Und das kann immer nur eine Persönlichkeit machen. Also ich glaube nicht, dass man die ganz großen Ideen im Team erreichen kann. Da kann man dann die Experimente machen, da kann man technische Fortschritte erzielen. Aber wenn Sie sowas wie die Kontinentalverschiebungshypothese oder eine Relativitätstheorie, das muss ein Einzelner machen. Das entsteht im Kopf eines Einzelnen, so wie ein Gedicht im Kopf eines Einzelnen entsteht. Sie können nicht sozusagen Massenpoesie zustande bringen. Und da haben wir das Gefühl, dass die Wissenschaft überorganisiert, aber habe ich das Gefühl, dass sie überorganisiert ist. Man sollte da wieder so einen Persönlichkeitsraum, Freiraum schaffen. Die Amerikaner haben das versucht mit diesem Howard Hughes Instituten. Da, wenn sie so eine bestimmte Qualität erreicht haben, dann kriegen sie eine Howard Hughes Förderung, und da brauchen sie sozusagen nur einmal im Jahr zu schreiben, dass sie noch arbeiten. Also, ich arbeite immer noch an Natriumkanälen oder so etwas. Und das hat einigermaßen hervorragend funktioniert in den Biowissenschaften. Aber das sind viele Detailprobleme. Ich persönlich glaube nur, dass wir dass die Elfenbeintürme ein besseres Profil haben sollten, eine bessere Grundhaltung sollten wir denen gegenüberführen. Und man sollte die ruhig wieder einführen. Und dann nicht darüber schimpfen, dass irgendwelche Leute sich absondern und dafür dann bezahlt werden von der Gesellschaft, sondern die geben das dann schon zurück. Also ich bin einfach dafür, also dass wir so persönliche Freiräume schaffen, wo dann einfach jemand ganz allein seiner Neugierde nachgeht und nicht irgendwie gezwungen ist. Aber dann müssten das... Können Sie nicht jetzt einfach anordnen, also ab morgen machen wir Freiraum, sondern das muss über das Studium so losgehen. Das sind ein paar Leute, also wenn Sie die gucken, wie der Norbert Wiener oder der Albert Einstein oder der Oppenheimer studiert haben, die haben einfach, die sind zur Universität gegangen, haben mal geguckt, was die Philosophievorlesung macht, die Physikvorlesung macht, die Kybernetikvorlesung macht. Heute müssen Sie auch da schon genau sagen, nach 3 Semestern die Prüfung, nach 4 Semestern die Prüfung. Und das ist vielleicht insgesamt für das System des sich erweiternden Wissens keine große Hilfe.
Interessant ist, wer bekommt solch einen Stipendium, solch einen Freiraum, wer sich zuerst einmal in ganz anderen Belohnungssystemen bewährt hat.
Ja, ja, das ist natürlich genau falsch.
Wir haben da oben zuerst, hat sich erledigt, dann hatten wir hier noch eine, ja, und dann... Also Ihr Hinweis oder Ihre Frage geht nochmal drauf, hat, ich glaube, Bohr war es recht mit seinem Vorschlag, man sollte dieses Wissen verbreiten. Wenn es alle haben, dann kann man es nicht mehr gegeneinander sozusagen einsetzen. Oder ist es nicht eher umgekehrt so, sollte man solch gefährliches Wissen, menschheitsvernichtendes Wissen womöglich nicht unterm Deckel halten.
Wie wollen Sie das denn machen? Also versuchen Sie doch mal irgendwas unter dem Deckel zu halten. Also wenn Sie wissen, dass es irgendwo eine Bombe gibt und Sie haben ein großes Land wie China oder was nehmen Sie, irgendein anderes, Schweden, also dann finden Sie doch genug Physiker, die das rauskriegen können. So doof sind die ja auch nicht. Also insofern war Bohr für die offene, eine offene Welt. Also das ist das Plädoyer. Gemeint ist damit, dass aus dem Elfenbeinturm, dem abgeschlossenen, hermetisch abgeschlossenen Elfenbeinturm, der Vorschlag kommt, die Welt offen zu gestalten. Das wollte ich nur sagen. Ob das jetzt taktisch, strategisch, politisch, ideologisch gut ist, das ist eine ganz andere Frage. Ich persönlich kann mir aber nicht vorstellen, dass es irgend... Also, dann ist doch gar kein Verdacht mehr da. Sondern solange Sie Geheimhaltung haben, hat der Stalin immer den Verdacht, dass der Churchill doch noch was in der Hinterhand hat. Und dann, sodass immer wieder Verdachtmomente sind. Wenn Sie es offen darlegen, dann... Also, wir haben natürlich später das, den Friedensprozess gehalten, weil wir ein sogenanntes PAD hatten. Also, über... Die Amerikaner konnten die Russen 400 Mal besiegen, die Russen die Amerikaner 300 Mal, das ist dann, also vernichten. Aber das PAD wäre doch besser gewesen, einfach offen zu sagen, was man hat und kann oder nicht geheim. Und dann das ganze Wissenschaftssystem zur Verbesserung der Lebensbedingungen einzusetzen. Ich glaube, das geht. Aber das ist natürlich, setzt eine ganz andere Grundstruktur im politischen, ökonomischen und auch wissenschaftlichen Denken voraus. Mein kleiner Punkt war nur, dass diese Idee der offenen Welt einem Elfenbeinturm entsprungen ist.
Ja, ironischerweise oder zynischerweise könnte man sagen, diese Offenheit wird durchaus hergestellt durch die Geheimdienste. entgeht einem ja nichts. Sie hatten noch eine Frage. Also, Sie fragen, ob die Elfenbeintürme, die sozusagen eine Metapher sind für das Menschsein und die Ideen der Menschen, ob die nicht heute dem Kommerz schlichtweg zum Opfer fallen und nicht vereinnahmt werden von den großen Konzernen, die sozusagen die Köpfe kaufen.
Also diese Kommerzialisierung gab es im 19. Jahrhundert auch schon. Also die Forscher konnten viel mehr Geld verdienen bei Bayer, bei Hoechst, bei Böhringer und wie die alle heißen. Aber also dieses verlockende Angebot des Kommerziellen gab es schon. Diese Leute, die dahin gehen und Geld verdienen wollen mit ihrem Wissen, ist in Ordnung. Also sollen sie mal, aber die haben sie, also so ein Einstein ist das nicht, und so ein Bohr ist das nicht, und so ein Wiener ist das nicht, und so ein Heisenberg ist das. Die gibt es ja, die Leute, die wollen eigentlich gar nicht das Geld verdienen. Vielleicht haben sie jetzt mitgekriegt, letzten Freitag war in der FAZ ein großer Bericht über einen Mathematiker, der ein Theorem bewiesen hat, und das gar keiner gemerkt hat, dass er das Theorem bewiesen hat. Der war jahrzehntelang, hat er bei irgendeinem Versicherungs- oder bei Hoechst, glaube ich, gearbeitet als Statistiker, dann ist es leid gegangen, ist zu einer Hochschule gegangen, nicht zu einer Universität, sondern zu einer Hochschule, und hat sich Zeit seines Lebens mit einer bestimmten Korrelationsungleichung beschäftigt und hat die jetzt bewiesen und hat das publiziert und keiner hat das gemerkt. Also es gibt solche Leute, die wollen einfach nicht Geld verdienen mit ihrem Wissen, also die wollen ihre Familie unterhalten können, die wollen aber nicht unbedingt eine Porsche Carrera fahren, sondern ihnen reicht Fiat oder sowas, sondern die möchten nicht unbedingt, also Sie wissen, was ich meine. Also es gibt Leute, die wollen einfach, also die haben so ihre Neugierde, die haben so ihren Wunsch nach Wissen, und die gibt, und die müssen wir fördern, die müssen wir finden, und das tun wir heute nicht. Wir fördern die Leute, die möglichst viel publizieren, möglichst in dem Management oben stehen, und dann fangen sie natürlich an, im Kommerz kommt automatisch die Korruption, der Betrug und so, wenn sie das alles anschauen. Also es ist sehr schlagartig, aber ich glaube, dass es diese grundlegende Schicht von Menschen gibt, die einfach glücklich sind, wenn man ihnen Raum gibt, Platz lässt. Und die wollen gar nicht viel dafür haben, aber die leisten sehr viel für die Gesellschaft, wenn man einfach Geduld hat mit ihnen. Aber da bin ich ganz fest von überzeugt, dass sozusagen ein Volk, also ist jetzt ein schwieriges Wort, also eine Gemeinschaft, ein Staat, eine Gruppe genügend Talente hat, um sowas zu entwickeln. Aber wir müssen es ermutigen. Und wenn Sie dann in der Zeitung immer wieder hören, der Wissenschaftler soll endlich aus dem Elfenbeinturm rauskommen, dann geht ja keiner rein. Aber Sie müssen einfach den Gang rein in den Elfenbeinturm. Es kommt schon was raus.
Sie wollen das Wissen gefördert sehen. Vielleicht fördern Sie Ihr Wissen durch einen Besuch nächste Woche, Montagabend in der Aula. Da wird Wolfgang Neuser über... Entschuldigung, in zwei Wochen. Danke für die Aufklärung. Also da wird Wolfgang Neuser, ein Philosoph, sprechen und wird etwas über Manipulationen reden und über Wissensbegründungen. Vielleicht ist das interessant. Ich danke Ihnen, Herr Fischer, für die romantischen Aufklärungen und Ihnen fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal.
Wieder. Wenn ich noch mal.